Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du noget sagen, ja. Uli, du er super ham. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Diesen Satz von Uli Hoeneß werden wir widerlegen durch die perfekte Expertise. Heute mit mir, Uli Köhler, natürlich mit Sky-Reporter Timo Schäfers und Sky-Moderator Max Silke. Die Sky-Jungs sind da. Und was haben wir? Dino Topmöller hat's bei der Eintracht erwischt. Die Bayern bügeln Leipzig weg. Der BVB macht BVB-Dinge. Leverkusen muss sich dem Chaos beugen. Und Afrika Cup zwischen Genie, Überheblichkeit und Wahnsinn war viel drin am Wochenende, Jungs. Wo fangen wir an?
Ich würde mit gestern Abend anfangen. Also ich habe es nicht gesehen, dieses Afrika Cup Finale, aber ich habe den kompletten Morgen, es ist Montagmorgen, damit verbracht, mir Videos online anzugucken, was on and off the field, sagt man ja so schön, passiert ist. Timo, ich glaube, du warst über 90 ist falsch, 270 Minuten mit dabei.
Ja, nicht komplett. Ich habe irgendwann gedacht, na, Barcelona tröpfelt so vor sich hin. Ach, es ist ja noch Afrika-Cup-Finale. Und habe eigentlich relativ kurz vor Schluss eingeschaltet und habe dann ganz, ganz lange keinen rollenden Ball gesehen, sondern wirklich den puren Wahnsinn. Ich habe es zu keiner Sekunde bereut, dass ich eingeschaltet habe. Wer es nicht gesehen hat, Afrika-Cup-Finale in Marokko, Marokko gegen Senegal. Es läuft die Nachspielzeit und der Senegal macht vermeintlich den Siegtreffer in der Nachspielzeit, der aber zurückgepfiffen wird, weil der Schiedsrichter dem VAR nicht die Chance gibt, seine Szene zu korrigieren, sondern bevor der Ball ins Tor gegangen ist, hat er ein vermeintliches Foulspiel schon abgepfiffen. War kein Foulspiel.
Der Ball war auf dem Weg ins Tor, richtig?
Genau, der also Ball der war Schuss auf dem Weg ins Tor und er pfeift das Ding weg. Also genau das, was du in Zeiten von VAR nicht machen darfst als Schiedsrichter. Das war schon absoluter Wahnsinn. Da fanden die Senegalesen das Ganze schon nicht ganz so witzig. Schlimmer wurde es dann, ein, zwei Minuten später, auf der Gegenseite gibt es einen Gerangel nach einem Standard und auf einmal meldet sich der VAR und sagt, guck dir das mal an, das ist ein Elfmeter. Wo ich auch sage, das kann man vielleicht als Elfmeter sehen, aber auf gar keinen Fall für den VAR. Die Senegalesen fühlen sich endgültig betrogen und verlassen tatsächlich den Rasen. Also ich weiß, die Videos habt ihr wahrscheinlich gesehen. Es war absurd, was da los war.
Das war mein Anknüpfungspunkt an dieses Fußballspiel, ja. Da hatte ich kurz die Kicker-App offen und dann stand, glaube ich, 90 plus 17. Senegal ist wieder auf dem Feld. Und da dachte ich, okay, was ist denn da los?
Wer ja, da tatsächlich,
lass
maßgeblich
uns kurz über den
beteiligt
Elfmeter
war?
Reden. Lass uns ganz kurz kommt, über diesen ja. Elfer reden. Also ich finde, den kann man geben. Und ich finde es auch okay, dass der VAR sich da einmischt. Also Brahim Diaz wurde nach dem Eckball zu Boden gerissen, ist übertrieben, aber gerupft. Also ich finde, man kann da schon einen Foul sehen.
Ja, aber der Schiedsrichter, muss man dazu sagen, kam aus der Republik Kongo, hatte überhaupt nicht seinen stärksten Tag und natürlich waren da im Hintergrund dann wieder Gerüchte und, aber ich glaube, der Wahnsinn war dann dieser Elfmeter. Bitte, wer? Max, du hast heute früh noch mal genau gesehen. Erzähl.
Also, als dann die Situation beruhigt schien, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen. Ich habe dann nur dieses Video gesehen, wo wieder alle Mann auf dem Platz waren. Auch der Senegal nimmt Brahim Diaz, der, wie ich auch jetzt mitbekommen habe und weiß, ein überragendes Turnier gespielt hat für Marokko, nimmt sich den Ball. Ich glaube, eigentlich sollte Hakimi schießen. Da gab es dann, glaube ich, noch einen kurzen Austausch. Aber Brahim Diaz hat gesagt, nein, ich habe so einen Lauf, so eine Dynamik in diesem Turnier, das mache ich. Er küsst zweimal den Ball. Das ist vielleicht wichtig, jetzt schon zu sagen, jetzt schon zu wissen. Und dann, es ist noch nicht mal ein Panenka. Ich habe das Gefühl, ist auch ein bisschen im Boden hängen geblieben. Also es war ein hässlicher Panenka. Der Torwart bleibt stehen. Und Brahim Diaz hat, glaube ich, Tränen in den Augen. Und jetzt wird tatsächlich im Internet diskutiert, Timo, ob Brahim Diaz aus Fairplay-Gründen den Elfmeter absichtlich nicht verwandelt hat. Dann frage ich mich aber, und jetzt kommen wir zurück zu der Spur Nummer 1, die eben gelegt wurde, warum küsst er dann vorher zweimal den Ball?
Es ist schon bitter, wenn du einen Elfmeter so schlecht schießt, dass die Leute denken, du hast den absichtlich verschossen. Ich glaube, das fasst den Arm von Brahim Diaz dann auch ganz gut zusammen. Natürlich wollte er den reinmachen. Also der hat sich gedacht, der Senegal, die sind jetzt eh schon am Boden und ich drück's den jetzt nochmal so richtig rein. Mir reicht die Schlagzeile nicht. Brahim Diaz hat diesen Afrika-Cup entschieden, sondern Brahim Diaz hat den Afrika-Cup gezaubert oder hat uns zum Afrika-Cup-Sieg gezaubert. Ja, er wollte zu viel. Spieler von Real Madrid, der ist jetzt nicht ganz verkehrt, hat am Ende auch den goldenen Schuh bekommen als bester Scorer bei dem Turnier. Ja, die Bilder kann man sich vorstellen, dabei mit Tränen in den Augen. Ja, es war absurd. In der Verlängerung schießt der Senegal dann das Tor, verteidigt danach gut und holt sich wirklich diesen Afrika-Cup. Um das Ganze abzuschließen, vielleicht noch Spieler dieses Spiels auf ganz vielen Ebenen, Sadio Mané, der ehemalige Münchner, weil er war tatsächlich der entscheidende Mann, der seine Jungs wieder rausgeholt hat. Also der Trainer hat gesagt, wir gehen hier alle vom Platz und Sadio Mané, man konnte es auch ganz gut hören und sehen, hat die Jungs alle aus der Kabine geholt und hat gesagt, es ist jetzt völlig egal, was hier entschieden wurde, wir spielen Fußball zu Ende. Und das fand ich fast die beste Nachricht oder Message dieses Finals, dass er gesagt hat, sich auch gegen den Trainer gestellt hat und gesagt hat, nee, egal, was hier entschieden wird, das ist der Sport, wir spielen zu Ende und am Ende wurden sie dafür belohnt. Weil das muss man ja auch sagen, bei allem Frust beim Senegal, da einfach den Platz zu verlassen, geht natürlich gar nicht. Also es ist unsportlich ohne Ende. Deswegen Sadio Mané für mich Spieler des Spiels, Moment des Spiels. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, und man muss natürlich auch schon noch dazu sagen, nicht nur das, sondern es waren ja 24 Minuten Pause und dann hat es gleich irgendwie diesen Elfmeter gegeben, den dann Brahim Diaz verschossen hat und hat ja noch eine zweite Wolte, also ein herrliches Tor, das ist Tor für Senegal in der Verlängerung, das hat Pape Goye aus Villarreal geschossen, es war ein absoluter Hammer, toll in den Winkel und noch einen Afrika-Cup-Sieger gibt's, den natürlich gerade die Bayern hochleben lassen werden, nämlich Nicolas Jackson hat die ersten 90 Minuten komplett durchgespielt und kommt jetzt als Afrika-Cup-Sieger zurück. Mal schauen, ob er sich noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Spielverständnis mitgebracht hat. Also da werden sie auch in München jubeln. Also auf jeden Fall ein absoluter Wahnsinn, was da abgegangen ist in Marokko.
Und dann gab es aus deutscher Sicht auch immer wichtig, die Handtuchgeschichte. Also nicht nur wichtig, um 7 Uhr morgens die Handtücher schon am Pool auf die Liege zu platzieren, sondern aus Torwartsicht natürlich inzwischen auch immer elementares Bestandteil, dass du brauchst, um deine Handschuhe trocken zu machen, wurde auch immer wieder gemobst, ne?
Das die Balljungen. War die Balljungens und da haben sie sich drum geschlagen. Irgendein Ersatztorhüter hat dann seinem Mann immer das Handtuch gebracht. Dazwischen wurde das echt versucht, dem aus der Hand zu reißen. Also Wahnsinn.
Aber wollten die das als Andenken oder war das eine...
Ja, vielleicht waren die
eine Ableckungstaktik. Was war das?
Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht waren sie gebrieft als marokkanische Balljungs, dass sie den Ball halt nicht so schnell hergeben und möglichst den Gegner irgendwie verwirren sollen. Also auf jeden Fall wilde Geschichten beim Afrika Cup. Afrika Cup ist dann die absolute Verkürzung.
Was war denn da los?
Springen wir in die Bundesliga, gucken uns mal an, was da am Wochenende passiert ist, sowohl in der ersten als auch in der zweiten. Erstmal die gute Nachricht vorweg, es hat eine ganz, ganz schlimme Szene gestern in der zweiten Liga gegeben. Kelvin Brackelmann ist bei einem Kopfballduell schwer auf den Rücken, auf den Nacken gestürzt, sah schlimm aus, weil er wirklich zusammengeklappt ist im Fallen auf dem Boden, ist regungslos liegen geblieben, musste abtransportiert werden. Ist dann auch direkt ins Krankenhaus gekommen. Es gibt jetzt, glaube ich, Stand Montagmorgen noch keine finale Diagnose. Es ist lediglich die Rede von leichter Entwarnung, die gegeben werden kann. Das war Horror. Also ich habe es gestern mit Simon auf dem Betzenberg dann aus der Distanz, weil wir die zweite Liga von da gemacht haben, beobachten können. Er hat gesagt, das sind genauso Szenen, vor denen er als Spieler immer Angst hatte. Du kommst völlig unverschuldet, unsehenden Auges in so eine Situation, wo du so ein Luftduell führst, du gerätst dann aus der Achse, weil du einen kleinen Impuls vom Gegenspieler, in dem Fall Rosenbohm, bekommst, der überhaupt nichts dafür konnte. Das war ein ganz, ganz handelsüblicher Zweikampf und dann kommst du so auf, bleibst liegen und das ganze Stadion hält die Luft an. Du hast den Spielern auch danach in den Interviews angemerkt, die standen völlig unter Schock, Szenen, die man niemandem wünscht und wir hoffen, dass die Meldungen stimmen rund um Kelvin Brackelmann, dass er auf dem Weg der Besserung ist und dass nichts allzu Schlimmes passiert ist. Aber ich glaube, wir können anfangen, Uli, in Liga 1.
Ja, natürlich. Leipzig, Bayern, was war denn das? Erste Halbzeit, da habe ich mir schon gedacht, ey, warum habe ich eigentlich nicht auf Leipzig gesetzt? Könnte man ja mal so 5 Euro im Vorfeld da setzen. Da hat es echt schlecht ausgesehen für die Bayern, kamen gar nicht richtig ins Spiel. Aber die Bayern sind halt, das ist echt Wahnsinn, die absolut Bayern. Also die spielen echt eine Stunde richtig guten Fußball, die Leipziger. Ja, und dann war, irgendwie haben sie gedacht, jetzt verwalten wir dieses 2-0 und dieses 1-0 und dann war es plötzlich, ging es dahin. Also es ist wieder eine Demonstration der Stärke gewesen, aber irgendwie fand ich Leipzig, die haben plötzlich, glaube ich, in der Halbzeit das Ergebnis gesehen und haben sich gedacht, ui, wir werden doch heute nicht gewinnen gegen die.
Ja, ich habe so ein bisschen die These, wenn ich drauf gucke, wer da nach einer guten Stunde gekommen ist, Uli. Das war, ich werfe jetzt mal eine These in den Raum, der aktuell beste Spieler der Welt, den die Bayern dann eingewechselt haben. Und ich sag mal so, der hatte ja so ein bisschen Anteil an dem, was da passiert ist. Michael Olise, also so zu spielen, eine halbe Stunde, den Hattrick an Vorlagen zu holen, selber ein Tor zu schießen, der war dann zu viel für die Leipziger. Ich finde Michael Olise aktuell, wenn man aktuell diesen wunderbaren goldenen Ball vergeben würde, gäbe es für mich nur eine Wahl. Das ist er.
Ich bin für Vinny Junior.
Das wissen wir, Uli, das wissen wir. Ja, aber ich bin eher bei Timo ausnahmsweise als bei dir, Uli, nee, in der Diskussion. Und was so ein bisschen traurig ist, ne? Die Leipziger werden sagen, ey, 5-1, 1-5, alles besser als das Hinspiel. Da hat es ein 6-0 in der Allianz Arena gegeben. Du hast bei Bayern, die jetzt 2 Spiele unter der Woche in der Liga hatten, beide Male übrigens in Rückstand geraten sind. Trotzdem das Gefühl, und ich kann es ja jetzt mal durch die Kölner Brille ein bisschen schildern, der FC geht in Führung unter der Woche und normalerweise kommt da zumindest mal so eine kleine Gefühlsregung bei mir, so ein Faustballen. Aber in dem Moment, wo der Ball einschlug von Meiner, den Neuer, glaube ich, an einem guten Tag hält oder von sich behauptet, den halten zu müssen, dachte ich so, ja okay, das ist halt jetzt für 3, 4, 15, 16, 17 Minuten so und dann führen die Bayern und genauso kam es. Und du hast das Gefühl, die können sich einfach aussuchen, wann sie ihre 3, 4 oder 5 Tore am Tag machen gegen Gegner aus der Bundesliga.
Naja, es ging aber auch um eine ganz interessante Beobachtung, finde ich, auf dem Platz. Es hat ja nun Tom Bischoff plötzlich rechter Verteidiger spielen müssen als Linksfuß, also da war er nun überhaupt noch nie. Und vor ihm Lennart Kahl. Und das hat eigentlich gar nicht funktioniert, denn da kamen die ganzen Angriffe, da wurden die Torchancen kreiert über diese Seite. Und was macht Vincent Kompany? Er lässt Tom Bischoff da auf der rechten Seite. Jeder andere Trainer oder viele hätten den ausgewechselt. Aber ich glaube, der wollte ihm damit auch irgendwie zeigen, hey, es ist nicht nur deine Schuld, dass da jetzt nicht so viel klappt, sondern du kannst es und musst es auch nicht spielen. Lennart Kahl hat man auch gesehen, ist jetzt dann in der Rückwärtsbewegung einfach auch nicht so effektiv, um so einen Diamondé irgendwie da zu bremsen. Und oder David Raum, also das war dann am Ende schon auch wieder so ein Statement vom Trainer, der sagt, nee, ich lasse euch da jetzt drin, jetzt geht doch halt da selber durch. Und natürlich Faktor Kimmich, Faktor Olise, und dann rauscht's einfach auch in Leipzig. Also ich glaube, da werden viele sehr frustriert heimgegangen sein, nicht nur die Spieler.
Chapeau. Und wenn wir mal rüber gucken zur Konkurrenz, Dortmund hält Schritt, fährt 3 Punkte ein, da dürfte ich am Samstag sein, die ich so auch nicht mehr auf dem Zettel hatte. Führen lange Zeit 2-0 gegen St. Pauli. Interessant war ja, gegen Bremen haben sie zur Halbzeit 1-0 geführt. Da gab es Pfiffe im Signal Iduna Park. 5 Tage später dann das nächste Heimspiel. Da gehen sie in der Nachspielzeit in Führung mit 1-0. Also der Halbzeitstand war derselbe. Das Spiel war auch nicht wirklich besser als gegen Bremen. Trotzdem völlig andere Gefühlslage zur Halbzeit. Das hat auch mal wieder gezeigt, was Timing im Fußball für eine Rolle spielt. Kurz vor Pausenpfiff, das 1-0, dann flog da das Dach weg. Und da dachte ich, okay, jetzt sind die Dortmunder den nächsten Pfiffen zur Halbzeit kurz noch vor knapp von der Schippe gesprungen. Und dann machen sie noch das 2-0 in der zweiten Halbzeit. Und dann ab der 63. da hat St. Pauli den Anschlusstreffer gemacht, hatte der BVB bis zur Nachspielzeit, bis zum Elfmeter, keinen Abschluss mehr auf das Hamburger Tor. Da hat nur noch St. Pauli gespielt, völlig richtig dann auch zum 2-2 gekommen. St. Pauli hat auf das 2-3 gespielt auswärts, das fand ich auch bemerkenswert. Und dann fangen sie sich den für mich unglücklichsten Elfmeter der Saison. Ricky J. Jones, der vorher ein Traumtor macht zum 2-2, erwischt Maxi Bayer auf dem letzten weißen Grashalm der 16er-Linie. Obwohl Maxi Bayer in Richtung Auslinie unterwegs ist. Also aus der Szene wäre nie was passiert.
Ich wollte gerade sagen, Max, wenn ich da reingehe, ist das dann unglücklich? Ist unglücklich das richtige Wort?
Ja.
Doof!
Ich will ihm gar nichts unterstellen. Ich kann euch, glaube ich, sogar sagen, was in seinem Kopf vorging. Das war nach einem Standard.
Das ist interessant. Das musst du genau ausführen.
Okay, pass auf. Also es war ein Standard der Dortmunder beim Stand von 2-2. Sie waren aufgerückt. Und ich glaube, Ricky J. Jones, der eingewechselt wurde, dieses Traumtor macht, war so adrenalisiert und euphorisiert, dass er sich dachte, wenn ich den Ball jetzt wegspitzel, mit meinem Tempo, übrigens der schnellste Spieler, der jemals gemessen wurde, Ricky J. Jones, der dachte, wenn ich jetzt als Erster an diesen Ball komme, es schaffe, den an Bayer vorbeizulegen, dann habe ich 80 Meter, bis ich hier der Held bin, bis zum 3-2. Und ich glaube, das lag dieser Aktion inne. Ich möchte irgendwie, er tat mir tierisch leid, er stand mit Tränen in den Augen danach vor der Hamburger Kurve. Ich möchte den da gar nicht reinreden. Er hatte, glaube ich, nur Gutes im Sinn bei
ja,
dieser
natürlich.
Aktion. Nur Schlechtes kam raus. Aber tatsächlich ist diese Diskussion, die man dann um die Dortmunder führte und jetzt auch weiterführt, immer noch da. Also effizient, absolut. Sie haben jetzt 25 von 26 Bundesligaspielen unter Niko Kovac nicht verloren. Nur einmal haben sie verloren, das war gegen die Bayern. Und gegen die, wissen wir alle, kann man mal verlieren. Man kann Niko Kovac überhaupt keinen Strick draus drehen. Trotzdem ist da so eine Grundunzufriedenheit in Dortmund mit der Art und Weise, wie sie spielen. Weil das war einfach mal besser, das war einfach mal schöner.
Ja, aber wann... Ist auch schon lange her, darf man auch nicht vergessen. Also Kloppos Zeiten und Thomas Tuchels Zeiten sind lange vorbei. Und danach gab es dann ja auch ein paar schönere Spiele. Und trotzdem, es heißt ja immer, ja, Nico ist ein super Trainer, ist er auch. Er hat die auf eine Effektivität hingetrimmt, die haben ja das nicht in der Lotterie gewonnen, dass sie jetzt da Tabellenzweiter sind, sondern haben sich's ernsthaft erkämpft. Und trotzdem denke ich mir dann, ja, aber was willst du mehr? Dann kann ich sagen, ja, man sieht zum Beispiel am VfB Stuttgart, auch in Hoffenheim sieht man, dass man auch effektiv spielen kann und ein bisschen schöner Fußball dabei bieten kann. Und das ist halt einfach in Dortmund gefragt, Spektakel.
Das Verrückte ist ja, Dortmund schießt 3 Tore und trotzdem hat keiner das Gefühl nachher, das war ein Spektakel. Also 5 Tore fallen in dem Spiel und Borussia Dortmund schafft es, das aussehen zu lassen, als wäre das ein dreckiger 1-0-Sieg. Das finde ich schon kurios, weil wenn ich mir die Zahlen angucke, wenn ich mir die Phasen in der Konferenz dann angeschaut habe, dann hatte ich das Gefühl, oh, da geht's richtig gut rund und erlebe danach Erfahrungsberichte wie von Max, wie von Leuten, die das Spiel 90 Minuten verfolgt haben und die sagen alle, boah, irgendwie so richtig abgeholt hat's uns nicht. Und du hast Klopp angesprochen, also Dortmund ist aktuell von den Zahlen her auf Klopp-Niveau, also mit ihren 39 Punkten jetzt gerade. Das ist irgendwie so Saison 2010, 2011, da waren die auch auf so einem Kurs. Und dann guckt euch mal an, wie damals die Stimmung war. Ich finde das schon ja, mal mindestens spannend. Ich kann das ganz schwer greifen. Ich habe aber auch ganz viele Kommentare von Dortmund-Fans gehört, die gesagt haben, ey, lass uns lieber gerade Vierter sein, aber bitte einfach attraktiven Fußballspiel. Es macht keinen Spaß, in dieses Stadion zu gehen.
Und dann hatten sie auch noch das Glück, dass Julian Brandt ja da war, der mal wieder in Superform gekommen ist und der echt gut Fußball spielt auch im Moment. Das ist ja auch so irgendwie der Einzige, der so für spielerische Höhepunkte sorgen kann. Das ist natürlich auch bitter.
Und der ist dann auch noch umstritten. Würde ich auch noch mit dazu nehmen an der Stelle. Aber ich gebe dir recht, Julian Brandt, der war danach auch zum Interview da, genau wie Emre Can. Beide kamen... Ich möchte mal sagen, zähneknirschend. Also sie wussten ganz genau, dass sie mit 1,5 blauen Augen aus dieser Partie rausgehen. Interessant war auch noch zu beobachten, Giroud Gerassi war das zweite Mal in Folge, das dritte Mal insgesamt in dieser Bundesliga-Saison nicht von Anfang an mit dabei. Fabio Silva hat da wieder den Vorzug bekommen, wie schon gegen Bremen. Der kam dann rein, hatte nach dem Elfmeterpfiff den Ball in der Hand. Dann ist Emre Can 3-4 Schritte auf ihn zugegangen. Ist nicht das erste Mal, dass die beiden drüber diskutieren, wer den Elfer ausführen darf. Aber dieses Mal, und das sagt, glaube ich, viel über den aktuellen Zustand von Giroud Gerassi aus, hat er ohne Murren und wortlos den Ball an Emre Can übergeben. Ich glaube, der hat gerade ein paar Problemchen mit sich selbst und mit seiner Rolle, die er in dieser Mannschaft hat. Dem schwimmen so ein bisschen die Fälle davon. Wenn du jetzt Silva und Gerassi vergleichst, ist es ganz einfach. Gerassi trifft alle 180 Minuten, Fabio Silva trifft alle 423 Minuten. Das ist, glaube ich, die Zahl. Zumindest war es vor dem Spiel die Ausgangssituation. Also Gerassi ist der deutlich effizientere, der steht bei 10 Toren. Silva in der Bundesliga noch gar nicht getroffen, in der Champions League einmal getroffen. Aber irgendwie hat Niko Kovac das Gefühl, dieser Silva, der kann meiner Mannschaft trotzdem aktuell mehr geben, sie weiter nach vorne bringen, als das Gerassi kann. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das beschäftigt nicht nur die Nummer 9, sondern auch den Rest des Teams.
Ja, wenn du so einen Gerassi hast, dann musst du halt auch Fußball spielen lassen, wo der auch zur Geltung kommt. Das heißt, ein Mittelstürmer braucht ab und zu Bälle. Ja, und wenn er die nicht kriegt, schießt er keine Tore. Das ist ja so die Krux bei diesem ganzen, bei dieser Spielerei. Aber in Sachen Elfmeter bin ich da schon bei Emre Can. Ich glaube, Gerassi hat auch schon mal vergeigt. Dann ist er jetzt nun auch nicht in dieser mentalen Verfassung. Ich hätte ihn, glaube ich, auch genommen. Ich hätte auch gesagt, Giroud, gib die Kugel her, einfach.
Und wer trifft, hat recht.
Ja, und Emre Can trifft halt immer.
Mit das Eiern ist das gemacht.
Ja. Also Emre Can macht jeden bisher 11 von 11 in der Bundesliga vom Punkt. Ich glaube, der hat alle Argumente auf seiner Seite.
Es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, hätte Emre Can am letzten Spieltag gegen Mainz den Elfmeter geschossen und nicht Giroud Gerassi, dann wäre die Geschichte mit der Meisterschaft ein bisschen anders ausgegangen.
Ich hatte gerade den gleichen Gedanken, muss ich sagen, ja.
Naja, es kommt dann immer einfach wieder. Aber sie haben auch Glück gehabt, die Dortmunder, muss man natürlich sagen. Foul von Schlotti muss man natürlich schon nochmal irgendwie thematisieren. Weil eine klarere rote Karte gibt's irgendwie nicht. Nicht, dass ich die jetzt dem Schlotterbeck gönne. Nix da. Toller Spieler, gibt gute Interviews. Also auch für uns interessant in allen Formen. Aber wenn du, da geht's auch gar nicht um das Trefferbild am Knöchel. Wenn du von hinten ohne Chance auf den Ball einfach deinen Gegenspieler ummähst, egal wie, dann ist das eine klare rote Karte. Und ich kann es nicht kapieren und fand es auch interessant, dass der Schiedsrichter das gar nicht abgewartet hat, bis er dann beim Spieler war, sondern im Laufen hat er schon die Gelbe gezogen, hat sich selbst keine Chance gegeben, darüber nachzudenken. Er hat sich selbst keine Chance gegeben, dass er aufs Ohr kriegt, du, das war heftig. Das müssen wir uns jetzt erst nochmal anschauen. Ja, all das, aber das wäre möglich gewesen.
Können. Ja, Uli, das hätte noch stattfinden können, tatsächlich, aber weil die Ausführung des Freistoßes, die hat ich weiß nicht, wie viele Sekunden gedauert, aber
länger, das hat dann schon gedauert.
Genug Zeit gewesen für die Einmischung des VARs. Also ja. Ich denke, man hat sich das angeguckt und ist zum Schluss gekommen, gelb passt.
Ja, der hat gesagt, okay, jetzt widerspreche ich meinem Schiedsrichter nicht. Das kann natürlich auch gewesen sein und man kann es noch irgendwie halbwegs durchgehen lassen. Nein, kann man in diesem Fall nicht, muss man einfach ganz klar sagen, war ein Fehler. Und mir tut einfach, Pauli tut mir leid, die erwischt es immer. Regeln gehören zum Fußball und wenn die zu 10 sind, dann schaut es halt möglicherweise anders aus. Und dann kriegen sie auch noch diesen Elfmeter zum Schluss. Also mehr an Pech wie Pauli kannst gerade nicht anhäufen und ja, also von hinten da reinspringen. Also wenn ihr das noch euch noch mal langsam anschaut, die Slow-Mos waren ja auch relativ, da gab es ja nur eine, glaube ich, die wir alle zu sehen bekommen haben. Es war echt Mörder, wie der da. Der war ja immer 2 Meter hinter seinem Gegenspieler und dann hat er da zu diesem finalen Hieb angesetzt. Also okay, Glück gehört auch dazu, brauchen wir nicht reden. Ja.
Blaulicht an.
Das ist wahrscheinlich die größte Meldung der Woche aus der Bundesliga. Dino Topmöller, nicht länger Trainer bei der Eintracht, ist in dieses Fußballjahr 26 gestartet mit der Maxime, wir müssen hinten den Laden dicht kriegen. Jetzt immer 3 Tore kassiert. Irgendwie traurig, finde ich, aber nicht überraschend, dass die Eintracht die Notbremse zieht.
Ja, ich finde es ja auch dann irgendwie auch schon ein bisschen skurril, dass jetzt Markus Krösche plötzlich Mitschuld kriegt, weil er keine Abwehrspieler verpflichtet hat oder nicht genügend Mittelfeldspieler, die defensiv denken, sondern dass jetzt alle sagen, ja, der kann nur Stürmer. Das ist natürlich absoluter Quatsch, denn Markus Krösche hat auch Dino Topmöller ordentlich die Stange gehalten. All die im letzten Jahr, als es schon mal ein bisschen gewackelt hat beim Dino, und der ja wahnsinnige Verdienste um diesen Erfolg dieser Truppe hat. Das gibt's ja nicht zu vertun. Der geht immer so ein bisschen unterm Radar durch, weil das halt kein Kwasniok ist und vielleicht einfach nicht so überzeugend rüberkommt manchmal, wenn er die Interviews gibt. Das ist einfach ein feiner Kerl. Und die Bundesliga hat für feine Kerls ja manchmal nicht so viel übrig. Und darum finde ich die Aktion aber letztlich schon nachvollziehbar. Weil wenn du ein Trainer bist bei so einer Mannschaft, dann musst du es irgendwie schaffen, in 8 Spielen hinten die Abwehr mal dicht zu machen und dann einfach mal abweichen von deinem Erfolgsrezept, weil es war ja kein Erfolgsrezept. Mehr.
Ja, und guckt euch die Abwehrreihe mal an. Also dieses Thema, Markus Krösche kann keinen Verteidiger. Die haben jetzt auch gegen Werder Bremen mit Theat, Koch, Collins, Christensen gespielt. Das sind alles Nationalspieler. Also das ist jetzt auch nicht so, als würde Markus Krösche da irgendwelche Zweitligakicker nur hinten reinstellen, weil er das ganze Geld vorne verpulvert. Bei der ganzen Diskussion, er wird auch nur Stürmer verkaufen oder kaufen, wird Pacho gern mal vergessen, den er für viel, viel Geld Richtung PSG auch verkauft hat. Also auch ein Weltklasse-Innenverteidiger am Ende des Tages. Deswegen verstehe ich die Diskussion jetzt auch nicht so wirklich. Das, was jetzt alles gut war, ist jetzt angeblich alles schlecht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer dazwischen. Ich finde aber auch Topmöller, irgendwie, es gab immer Diskussionen um ihn. Ich glaube, es liegt echt auch daran, was du gesagt hast, Uli, vom Typen her, dieser Liebe-Typ, den man vielleicht eher mal sagt, ah ja, der muss weg. Die Frankfurter Fans waren nicht immer ganz glücklich. Letztes Jahr Champions League, okay, da waren sie alle zufrieden. Aber auch nach seiner ersten Saison gab es ja schon die großen Diskussionen, ob es überhaupt weitergehen solle oder nicht. Und jetzt 3 Mal in Folge 3 Gegentore. Es ist keine Entwicklung in der Richtung zu erkennen. Und ich habe leider auch das Gefühl, es war alternativlos.
Ja. Und jetzt ist die Frage, wer macht's in Frankfurt? Und da kommt ein Name irgendwie um die Ecke. Ich weiß nicht, woher er kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob es mich überrascht bei dem Think Big, was man aus Frankfurt kennt. Xabi Alonso hätte Zeit.
Ja, Zeit schon, aber ob er Lust hat, ist die große Frage. Ich glaube, da ist die Eintracht möglicherweise noch einfach eine Nummer zu klein. Also nichts gegen Xabi Alonso. Ich glaube, jetzt reden sie ja über Marco Rose. Das ist jemand, der da sicher gut passen würde. Jemand, der auch einen grundsätzlichen defensiven Ansatz in seiner Spielweise immer wieder hat. Es ist nicht einfach, denn Timo, du hast ja gesagt, also Robin Koch, du hast zwar gesagt, alles Nationalspieler, Robin Koch ist gerade eher, als würde er Betzenberg auflaufen, also nichts gegen die zweite Liga. Der ist weit weg von seiner Form. Und da muss aber, und da zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein ein, die Verteidigung beginnt vorne und ich glaube, da stimmt das gesamte Abwehrverhalten von allen irgendwie nicht. Und wenn du das als Trainer sehenden Auges nicht in den Griff kriegst, und ich bin sicher, die haben intern 100 Mal drüber gesprochen, wie machen wir das, was machen wir, und es hat sich signifikant nichts verändert, haben immer gleich weitergespielt. Und das Torverhältnis, ich glaube, die haben 36, 37 irgendwie ein negatives Torverhältnis da vorne. Es ist absolut absurd.
Hüb Stevens, die Null muss stehen. Das kann nur einer richten. Ich finde es schade, wie schnell ihr jetzt hier den Namen Alonso wegbügelt. Das ist doch
ich finde es toll.
In Gedankenspielen macht das doch Spaß.
Ich finde es toll.
Aber ich bin eher schon am Überlegen, wenn Borussia Dortmund vielleicht was machen würde, ob Borussia Dortmund die Strahlkraft hätte, um Xabi Alonso zu holen. Bei allem Respekt dann vor Eintracht Frankfurt. Also du warst gerade beim AAAA-Plus-Verein mit Real Madrid, warst vorher in Leverkusen, hast da die ungeschlagene Meisterschaft gefeiert und dann die Schritte so zurückgehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Liverpool ist offen. In England passiert so viel, gerade auf dem Trainermarkt. Da sind so viele Clubs offen. Also ich fürchte, mehr als Träumerei wird es nicht sein. Ich würde noch einen Namen reinwerfen, gerade wegen Defensive. Ein Meister der dunklen Künste, Edin Terzic,
wird ja auch mal wieder genannt.
Meister der dunklen Künste, sehr gut.
Ja, Edin Terzic.
Warum nicht?
Ja, ja.
Da vorne die Wirbler, die können so regeln und dann hinten kriegt er die Stabilität rein und vorne ein bisschen laufen lassen. Aber ich fände den Gedanken Edin Terzic nicht verkehrt, muss ich sagen.
Wenn ihr mich jetzt ehrlich fragt, würde ich auch sagen, sie gehen mit Marco Rose.
Aber Marco Rose ist irgendwie für mich so ein Trainer, ja, jeder sagt, der ist super, aber überall, wo er länger wie ein oder eineinhalb Jahre gearbeitet hat, gab es irgendwie Ärger, Zerwürfnisse, hat seine Spielidee nicht mehr funktioniert. Also das bei aller Liebe, ja, selbst bei seinem Lieblingsverein Leipzig ging gar nichts mehr zum Schluss. Also ja, weiß man nicht, weil ich habe keine Ahnung. Also rein, wenn ich vom Bauchgefühl entscheiden muss, ich habe ja keine Ahnung, würde ich aber sagen, nee. Bin ich eher bei Terzic oder so. Ja, irgendwie so Dynamiker gehört nach Frankfurt.
Und Kwasniok bekommen sie übrigens auch nicht, weil Ragnar Ache ihm, glaube ich, seinen FC-Job zumindest mal für eine Woche gerettet hat.
Ja, also da muss man doch sagen, der macht gute Arbeit, der gute Lukas Kwasniok, ja. Schön die Fresse immer offen, was uns freut, aber der macht auch richtig gute Arbeit. Also das ist ein Aufsteiger. Ja, aber das ist ein Aufsteiger. Also ich weiß gar nicht, ich habe es ja schon mal gesagt, was die Kölner haben. Entschuldigung, die sind aufgestiegen, sind wunderbar da in der Mitte drin, gewinnen ab und zu, hauen ein schlechtes Spiel auch mal raus. Was will man denn von dieser Truppe mehr? Und ich glaube, wir werden das Trömmelsche noch länger hören als nur in dieser Saison. Da bin ich mir fast sicher.
Ich habe am Samstag immer mal wieder so auf den Live-Ticker geguckt. Bis zur 57. Minute, bis zum Ausgleich gegen Mainz, sah es in der Tabelle nicht ganz so freundlich aus, wie es jetzt der Fall ist. Also da war Max. St. Pauli dann plötzlich wieder am Steuer. Auch die Heidenheimer haben noch geführt gegen Wolfsburg, kassieren dann noch den Ausgleich. Das liest sich jetzt in der Tabelle besser, als es noch vor Ende des Spieltags war.
Was machst du
wirklich
denn?
Sicher.
Was, du bist was doch denn? Köln-Fan, was ist denn da los? Ein Köln-Fan redet so nicht. Ein Köln-Fan optioniert bereits die Europapokal-Tickets jetzt. Das macht ein Köln-Fan.
9 Punkte Rückstand.
Nur noch 9 Punkte, also was soll das? So musst du denken.
Ja, aber es sind auch dass, nur 7
du bist
nach Köln, unten.
Du bist ein, also so, das, so sind doch die Köln-Fans gar nicht, dass die dich da überhaupt
bin
noch
reinlassen. Bin ich ein schlechter Köln-Sympathisant? Ja, womöglich. Ja, ja. Ja.
Und sind wir mal Sie ehrlich, können jetzt, also auch
jetzt
Ecken,
freuen
Max.
Sich alle?
Ja. Max, Sie können Ecken. Die 75. Ecke dieser Saison hat dann auch endlich mal zum Tor geführt von Ragnar Ache. Das
ja,
war natürlich ein ganz wildes Ding.
Mal auf der anderen Seite nach Ecke eingeschlagen hat.
Ja. Ich will doch nur das Positive rausheben, Max. Es geht langsam aber sicher in die ganz richtige Richtung für den FC.
Ich merke, wie ihr mich verarscht, aber ich nehme das jetzt einfach
Standard Monster
so
vom Rhein.
Genau.
Ja, und dann sind wir einfach mal gespannt, wie das weitergeht. Haben wir noch irgendwas zu bequatschen aus
ja,
Liga
ja.
1 und
also ich habe schon noch, also
erzählt.
Dann HSV gegen Gladbach 0-0 und genauso haben sie gespielt. Also ich habe da einen Teil gesehen davon, also da brauchen wir jetzt auch dann nicht weiter drüber reden, aber über Wolfsburg-Heidenheim würde ich...
Das war mutig, Uli.
Aber über Wolfsburg-Heidenheim werde ich reden. Weil da gab es auch ein Highlight, ja. Also im Prinzip Wolfsburg-Heidenheim 1-1. Ich glaube, der geneigte Fußballfan, selbst wenn er ein wirklicher Hardcore-Fan ist, geht da locker drüber weg, hat aber dann zwei wunderbare Dinge nicht gesehen, nämlich das Highlight des Spiels war, es gab zwei falsche Einwürfe. Ja, und das war genau das Niveau, auf dem sie sich bewegt haben. Also gehen wir eins weiter.
Ich muss einmal kurz einhaken. Unnötig ernst eigentlich das Thema jetzt zum Thema Einwürfe, aber ich bin ja viel in der Premier League unterwegs. Ich habe auch einen Schnarchkick gehabt an diesem Wochenende mit Nottingham gegen Arsenal 0-0. Da ist nicht viel passiert, auch im Titelkampf, das können wir links liegen lassen. Aber dieses Thema Einwürfe, in England ein Riesending, weil mittlerweile wirklich jede Mannschaft einen Spezialisten hat, der den Ball bis in den Strafraum jagt und man sieht wirklich Einwürfe rund um den 16er. Da kommen alle mit nach vorne, wie früher eigentlich nur bei Ecken. Und die schleudern die Dinge rein. Das Interessante dabei ist, ich achte dann auch immer auf die Spieler und gefühlt jeder zweite, mal mindestens jeder zweite Einwurf, ist da falsch und es wird nie gepfiffen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, weil es wird ja mittlerweile zu einer offensiven Waffe, das Ganze. Und irgendwann musst du da vielleicht reglementieren oder eben sagen, hör zu, ein Bein darf in der Luft sein, das ist völlig egal, weil mal wird's gepfiffen, mal nicht. Man sieht's ja ganz, ganz selten. Aber dieses Thema Einwürfe, lege ich mich hier fest, wird im Jahr 2026 ein größeres werden, als wir alle denken.
Du hast komplett recht, aber es gibt ja Jungs, die regelkonform das Ding bis zum Elfmeter schmettern können. Also da habe ich größten Respekt und ich glaube, rein von der Körperspannung hast du eh mehr, wenn du mit beiden Beinen am Boden bleibst. Also um nochmal auf dieses geile Spiel da in Wolfsburg zurückzukommen, das war ein falscher Einwurf. Da habe ich gedacht, der ist irgendwie bei den Gymnastinnen, weil der hat danach die Waage gemacht. Also Arm raus, dass er nicht umfällt, auf einem Bein so, wie so ein Flamingo stand der dann da auf der Seitenlinie. Also es war wirklich eine absolute Augenweide. Aber Timo, ich gebe dir recht, in Sachen Standard trainieren, da braucht man noch so irgendeinen, der so ein Diskuswerfer oder so. Ich weiß nicht, wer da die meiste, die meiste Power hat.
Timo Schäfers ist für mehr VAR-Einsätze nach falschen Einwürfen. Das,
ja, endlich
das
mehr
nehmen
VAR,
wir mit
ja.
und hoffen, dass mehr wir nie wieder darüber sprechen müssen. Jetzt hört mal auf, macht euch mal locker. Einwurf ist Einwurf. Hauptsache, der wird mit beiden Händen und nicht mit dem Fuß ausgeführt.
Der Flop der Woche.
Also Hertha Schalke müssen wir noch kurz machen. Also
boah, ganz kurz, Uli, ganz kurz.
Ganz kurz. Es ist ein Jammer, wie es 150 Fans schaffen, Topspiele dann auch irgendwie zu boykottieren, ganz egal, was da passiert ist. Also es heißt, die Polizei hat große Angriffe gemacht. Die Polizei sagt, es werden Absperrgitter auf die Beamten geworfen worden. Also boah, also das, glaube ich, ist ganz, ganz schwere Kost. Und ich finde es einfach schade, ohne dass man genau weiß, was wirklich passiert ist, dass dann die Hälfte der Stadion verlässt. Da 150 Leute übernehmen quasi die Choreografie für ein ganzes Stadion. Also da müssen sich die aufrechten Fans, die einfach Spaß am Sport haben, eigentlich irgendwann mal auch wehren. Egal, wie jetzt genau die Sachlage ist. Es war auf jeden Fall sicher nicht so, dass dann am Ende sowas rauskommt. Und Schalke hat wieder mal ordentlich Glück gehabt. Wenn Hertha 4-0 gewinnt, dürfen sie sich auch nicht beschweren. Aber Loris Karius zeigt dann doch mal, dass es nicht ganz von ungefähr kommt, dass er irgendwann mal in einem Europapokalfinale gestanden ist, auch Champions League Finale gestanden ist, auch wenn das sicher sein schwärzester Tag das am Ende war, aber das ist ein richtig guter Keeper.
Ja, also was da vor dem Spiel passiert ist, ich glaube, da gibt es noch nicht genug Infos, was tatsächlich dazu führte, dass es da scheinbar wirklich Verletzte gab, sowohl auf Fanseite als auch auf Polizeiseite. Deswegen würde ich mich da zurückhalten. Ich habe vorm Spiel gesagt, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Spiel für Schalke 04, wie sie in diese Rückrunde, in dieses Fußballjahr reinstarten. Ich habe gesagt, wenn sie gewinnen, dann marschieren sie durch, dann steigen sie auf. Wenn sie verlieren, dann verlieren sie auch die Nerven und gehen nicht hoch. Jetzt geht das Ding 0-0 aus und ich bin genauso blöd wie vorher.
Und jetzt kommt so, Edin Dzeko. Jetzt kommt Edin Dzeko.
Gut, dass du den Namen hier noch reinwirfst. Also 39 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er Lust hätte auf den Fußball von Miron Muslic, wo der erste Verteidiger der Stürmer ist und sich die Füße wundrennen muss und das ohne wirklich realistische Aussicht auf den Ball, auf ein Tor, nämlich immer gegen den Ball.
Aber wenn man Robin Gosens Glauben schenken darf, der spielt nämlich bei ihm in Florenz, dann ist das immer noch einer, der vorne weggeht, der anläuft, der alles macht und Tore schießt. Aber ich weiß nicht, warum der dort weggehen sollte. Ich habe keine Ahnung, was da intern für Möglichkeiten überhaupt bestehen, dass der wechselt. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir klären werden.
So richtig wohl scheint er sich nicht zu fühlen. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, unser Kollege Dirk Große-Schlamann, immer nah dran beim FC Schalke, hat den Namen jetzt ins Spiel gebracht, hat da auch rausgefunden, dass es schon Gespräche gab. Muslic und Dzeko kennen sich gut, das ist dann ein Thema. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube aber auch eher wäre das dann einer, wenn Schalke mal zurückliegt, dann wirfst du nochmal den Dzeko rein und dann macht er dir vielleicht nochmal eine Bude. Ja, ob das wirklich passiert, werden wir gucken. Wäre natürlich eine Attraktion für die Liga. Aber es war schon mal ein bisschen Glaskugel-Light gerade.
Die Glaskugel.
Ja, Uli, dann fang an. Würdest du dir einen Punkt geben mit Dennis Undaff?
Natürlich, weil ja da nicht, weil da war ja noch ein Spiel am Mittwoch oder Dienstag oder Mittwoch letzte Woche. Und da mit dem Blick darauf hin, Und ich glaube, er spielt sich gerade wieder in die Nationalmannschaft. Ich würde mir, glaube ich, sogar noch einen Sonderpunkt dazugeben fürs gute Näschen.
Er hat selber gesagt, dass er mehr Tore hätte machen können. Weiß ich nicht. Hören wir uns erstmal die anderen beiden an. Timo, du hattest?
Ja, Max, ich glaube, wir beide müssen ganz ruhig sein, weil ich hatte Kani Chukwuemeka. Also, ja, Schmales Brett. Der stand jetzt gegen St. Pauli auch gar nicht in der Startaufstellung. Hat mir bei Kickbase jetzt auch nicht wirklich Punkte beschert. Also von daher können wir da schnell einen Haken hintermachen. Und Max, bei dir war es Marvin Schwebe.
Ja.
Ja. Ja, ja, sagt er da.
Die Szene gegen Bayern gesehen.
Ja, guter Mann.
Die Szene gegen Bayern gesehen, wo er den Rückpass am Tor vorbeiguckt, fand ich auch nicht schlecht.
Du bist einfach ein Defetist. Nein, das hat er einfach gesehen, wo der Ball hingeht. Gute Torhüter haben da ein genaues Gefühl dafür.
Uli, wir geben dir den Punkt. So viele wirst du nicht mehr holen in der Rückrunde. Alles
aber
gut.
Aber Punkt, du bist so unverschämt, das ist ja Wahnsinn, ja. Ich will gerade Martin Schwebe loben. Haut der wieder mir schön den Ast zwischen die Speichen. So ist's recht, mein lieber Max. Ja dann, draußen geht die Sonne auf. Schwing dich aufs Fahrrad. Ich schau mal, ob ich einen Ast finde für dich.
Uli hat jedes Recht, jetzt gerade hier selbstbewusst aufzutreten, weil Uli ist in Führung gegangen. Er steht 5-4-4.
Was?
Uli Köhler in Front, ja. Wir müssen uns sputen.
Es wird früh entschieden sein, die Nummer mit der Glaskugel an diesem Bundesligaspieltag, nämlich schon Freitagabend, Hamburger Stadtderby, St. Pauli gegen den HSV. Luka Vuškovic wird hinten alles wegverteidigen und vorne ein Tor machen.
Ui, das spielt eine überragende Saison, muss man sagen. Dramm. Also wirklich ein Topspieler.
Ja.
Aber es ist interessant, weil ich bin auch am Freitagabend, Max, und ich bin quasi dein direkter Konkurrent. Weil nach diesem Spiel jetzt von Borussia Dortmund habe ich ihn dann doch ins Herz geschlossen und er tut mir immer noch ein bisschen leid. Und ich glaube, das wird er kanalisieren und treffen. Ricky Jade Jones, der beste Name der Bundesliga für mich. Ich glaube, der entscheidet jetzt das Stadtderby nach diesem Fauxpas in der letzten Minute.
Fände ich auch okay.
Klingt irgendwie nach einem Rockstar. Meiner klingt nicht nach einem Rockstar. Ja. Ich sage Sergio Girassi. Es wird nämlich so sein, dass Niko Kovac in sich geht und jetzt sagen wird, so geht's nicht weiter, ich will auch mal schönen Fußball spielen lassen und der Girassi soll jetzt permanent gefüttert werden. Und dann macht er mindestens einen Doppelpack und am nächsten Wochenende
bei Union Berlin
die Punkte,
mein lieber
und
Mann.
Die Dortmund-Fans sind wieder glücklich. Ja, bei Union Berlin, genau. Sein
da
Spiel.
Bin ich vor Ort an der alten Försterei.
Ja, dann.
Ich gebe ihm das mit auf den Weg, Uli. Ja?
Sag's ihm
dass
einfach.
Und
sag dem Nico, er soll bitte auch so spielen lassen vorher. Ja, wenn du ihn siehst. Ja, weil das müsstest du schon machen, weil damit er weiß, wie ich auf die Idee komme. Ja, also alles nur gut für Nico gut, wenn er es so machen lässt. Ja, wir wollen ja eine starke Bundesliga.
Schöne Woche.
Euch auch, Jungs.
Mit Champions League. Mit allem, mit Bundesliga und hoffentlich viel Action. Dankeschön.
Dann. Ciao, Servus.
Schwingt die Glocke.
Ja, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, genau, schwingt die Glocke, wenn es euch gefallen hat und gebt ein Like ab. Ciao, Servus, schöne Woche.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.